Ich danke Ihnen. Sie hatten einen sehr anstrengenden Morgen. Großartige Sprecher. Und ich muss jetzt da anschließen. Das ist nicht einfach. Bevor ich jetzt mit meinem Vortrag starte. Sage ich Ihnen, wenn Sie eine Kopie meines Buches wünschen. Es ist in Englisch. Aber es gibt eine Website.
Auf dieser Webseite sind die Links, wie es weitergeht. Wenn Sie mir einfach schreiben, ich sende es Ihnen zu. Wenn Sie es sich leisten können, dann bezahlen Sie etwas. Wenn nicht, ist es auch okay. Mein Interesse ist, dass es so weit verbreitet wird wie möglich. Denn wir müssen Abtreibung töten, nicht die Babys. Wir müssen die Abtreibung ausrotten. Also ich mache das nicht für Geld. Wenn ich das für Geld machen würde, würde ich etwas anderes tun. Ich mache diese Arbeit, denn Sie müssen wissen.
Ich habe auch abgetrieben. Ich habe 2 Abtreibungen gehabt. Eine Abtreibung in der 10. Woche und die andere in der 16. Woche. In der 16. Woche war mein Baby so groß wie eine Erdnuss. Es könnte in einer Muschel Platz haben. Es ist so klein, sagte der Arzt. Heute weiß ich, dass es anders ist. Damals brauchte ich es, daran zu glauben. Das ist der Weg, wie entmenschlicht wird. Wir müssen erst entmenschlichen, damit man fähig ist, eine Abtreibung durchzuführen. Das Zweite, ich habe ein Gebet geschrieben. Es ist beeinflusst vom Heiligen Geist, daran glaube ich, zur Heilung der folgenden Abtreibung. Und es ist von der Kirche abgesichert und abgesegnet. Und auch das Buch hat die kirchliche Druckerlaubnis. Wir sind alle Gläubige. Ich habe 10.000 Gebetskarten. Bitte helfen Sie mir, dass ich sie unter die Leute bringe. Befreien Sie mich von denen. Ich will sie nicht für immer bei mir haben. Heute wurde ich schon gestraft. Ich muss nämlich jetzt langsam sprechen und mich an meine Vorgabe halten. Das ist eine richtige Strafe. Wenn ich von einer versöhnenden Art der Trauer spreche, dann meine ich damit die Trauer der Eltern von abgetriebenen Kindern, besonders die Mütter. Es ist eine berechtigte Art von Trauer und Schmerz. Ich spreche von Eltern, die weit in ihre Zukunft blicken und dabei das Vakuum und die Momente der Einsamkeit registrieren, die durch den Verlust der abgetriebenen Kinder entstanden ist. Ich spreche von den Eltern, denen klar geworden ist, dass ihre Kinder auf dem Altar der Bequemlichkeit, der Angst, des Geldes und der Karriere geopfert haben. Ich spreche von dem modernen Verständnis von Mutterschaft, das so arg verletzt worden ist, und von den Frauen, die heute nichts mehr mit den Begriffen Muttersein und Mutterschaft anfangen können und die auch die Würde nicht mehr verstehen, die in diesem Charisma der Mutterschaft liegt. Heute ist es eine Gesellschaft, wo die Jüngeren kein Konzept haben von dieser Würde, diesem Charisma. Wir hören von der grauen Zeit. Wir würden hier nicht sitzen und würden diese Konferenz abhalten, wenn es die Alten nicht gegeben hätte. Wir müssen auch über Vaterschaft nachdenken. Und es ist auch die Väter, die Männer sind verletzt durch Abtreibung. Ihr Kind ist gestorben. Das Kind, das dieser Mann nicht wollte. Er stand vielleicht außerhalb der Abtreibungsklinik. Ich arbeite 6 Tage die Woche an diesen Themen. Ich kann nicht jeden retten vor der Abtreibungsklinik. Aber ich stehe da, weil ich in Solidarität bin. Als meine Kinder starben, hat es niemand gewusst. Niemand stand da. Die Abtreiber sind da war kein Beistand. Sein Vater hat es nicht gewohnt. Es war nicht ein Mensch auf der Erde, der auf Wiedersehen sagte, auf Wiedersehen, Darling. Ich will niemanden retten an der Klinik. Aber ich will sagen, auf Wiedersehen. Du wirst vermisst. Du bist Teil unserer menschlichen Familie. Bitte. Wenn Sie die Möglichkeit oder einen Ort haben, um das zu tun, tun Sie es. Beten Sie den Rosenkranz. Vielleicht 1 Stunde oder 1 Morgen in der Woche. Tun Sie es für Ihren Bruder, Ihre Schwester, die ganz still sterben. Es ist eine der größten Trauer in unserer Gesellschaft. Heute wissen wir, wenn eine Abtreibung unterdrückt wird, dass dann bösartige und manchmal rätselhafte Krankheitsformen entstehen, wenn eine Abtreibung aus dem Gewissen verdrängt wird. Auf der ganzen Welt sprechen Frauen von gleichen Leiden. Es ist ein Terror. Dieselbe Angst. Dieselben Erinnerungen, die 3 Uhr morgens zu uns sprechen. Ein Kind, das schreit. Ich habe es nicht in einer Zeitung gelesen. Ich sage Ihnen, es ist wahr. Ich habe es gehört. Ich habe die Worte Mama gehört. Sie können es in internationalen Publikationen lesen. Aber ich habe es gehört. Und es ist wirklich. Wenn wir das geliebte Kind verloren haben, dann ist Trauerarbeit das der Weg, um wirklich daran zu arbeiten. Trauer und Klagen ist ein wichtiger Weg. Wenn wir jemanden, den wir lieben, verlieren, müssen wir da durchgehen. Aber es ist schwierig nach einer Abtreibung. Eine Gesellschaft, die was devoted ist, hat da besondere Schwierigkeiten. Wenn dieser Prozess nicht wirklich durchgetragen wird, dann sind wir sehr verletzt. Es wird nicht immer als ein Verlust angesehen, das Kind, das abgetrieben wurde. Es wird nicht immer als ein Verlust interpretiert. Aber es wird auch nicht immer als selbstverständlich ein Verlust sein, der so verstanden und aufgefasst werden kann. Aber es ist ein Verlust. Die, die keine Abtreibung durchgemacht haben, wissen gar nicht, wovon wir sprechen. Sie haben es nicht als einen Verlust verstanden, als einen Verlust meines Sohnes oder meiner Tochter. Wenn es kein Verlust ist, dann kann ich darum auch nicht trauern. Ein Verlust ist es erst dann, wenn es als solcher erkannt wird. Wir haben vergessen, dass es eine heilende Kraft im Trauern gibt. Es ist sehr wesentlich, wenn wir nicht dem Trauern und der Klage Raum geben können. Wenn wir es nicht erlauben, dass Trauer und Klage stattfinden. Wenn du erlaubst, dass es stattfinden darf. Dann besteht eine Möglichkeit, es durchzuarbeiten. Es gibt ein wichtiges Anliegen nach Trauer und Klage. Und das ist in der ganzen Welt zu sehen. Es ist wichtig, dass wir sehen, dass da ein Kind abgetrieben wird. Dass wir klagen und dass wir trauern über den Verlust unseres Sohnes oder unserer Tochter.
Nach ein paar Jahren wissen wir nicht, wie ein Zellhaufen aussieht. Wie ich gesagt habe, wir tendieren dazu, zu vergessen, wie heilend Trauer und Seufzen und Kummer sein kann. Wenn das passiert ist, dann kann eine Änderung und ein Reifen des Geistes statthaben. Zur selben Zeit wird auch dieser Eindruck, dieser permanente Eindruck in der Seele, wird langsam verschwinden. Ich habe wenn ich in der Öffentlichkeit spreche, dann gibt es immer solche Leute, die sagen, die das bestreiten und herausfordern. Und sie sagen häufig, dass Frauen, die ihr Kind dass Frauen, die freiwillig und durch ihre Wahl abgetrieben haben, kein Mitleid verdienen. Und ich bin dann immer nett und höflich. Aber ich bin jetzt nicht nett und höflich, wenn ich das höre, denn es ist Unsinn. Es ist eine Fähigkeit des Menschen, der menschlichen Seele, zu trauern über einen menschlichen Verlust. Darum akzeptiere ich das nicht, wenn jemand sagt, eine Frau hat es verdient, zu trauern. Ich bin nicht in den Schuhen dieser Person. Ich gebe zu, ich hatte 2 Abtreibungen. Aber Sie wissen ja nicht warum, oder wissen Sie es? Sie können hier sitzen und mich verurteilen. Ich, im Großen und Ganzen weiß ich, dass es falsch war, aber zu jener Zeit war ich in einer sehr schmerzhaften Situation und ich sah keinen Ausweg. Ich mache keine Entschuldigungen für Abtreibungen heute. Es ist keine einzige Abtreibung legitim. Und ich habe gekämpft wie eine Furie in den letzten 2 Monaten in Australien wegen dieses neuen Gesetzes. Aber als wir erfahren haben, dass ein neues Parlament, die Instanz, die das unterschreiben muss, dieses Gesetz, ist sehr für die Abtreibung. Und dieses neue Abtreibungsgesetz sagt, dass man bis zur 24. Woche eine Abtreibung haben kann. Du setzt dich hin und du stellst dich in die Reihe und dann hast du eine Abtreibung und fertig. Und von 24. bis 40. Woche braucht man eine Unterschrift, eine Bestätigung von 2 Ärzten. Jede Abtreibung hat 2, 3 Abtreiber. Also ist nicht so schwierig, diese Unterschriften zu bekommen. Ich habe feministische Politiker getroffen und sie haben in die Bundesstaaten in Australien bis zur 40. Schwangerschaftswoche die Abtreibung legalisiert. Was sie eigentlich gemacht haben, ist die Teilgeburtsabtreibung zu legalisieren. Sie wissen, das Kind zum Teil herausbringen und den Schädel aufstechen und das Gehirn herauszusaugen und das Kind so zu zerstückeln. Also das ist diese Teilgeburtsabtreibung. Es ist kein totes Kind. Es ist eine Wir Katholiken und auch Nicht-Katholiken, wir kämpfen gegen diesen Gesetzesvorschlag, aber wir haben verloren. Wir haben jetzt de facto bis zur 40. Woche die völlige Abtreibungsfreiheit bekommen. 2 andere Bundesstaaten möchten jetzt dasselbe machen. Wir haben 7 Bundesstaaten in Australien und 4 Bundesstaaten werden das jetzt beschließen. Aber vielleicht wird der Herr sagen, wenn ihr das macht, werde ich meine Hände von euch wegziehen. Schaut zu, wie ihr selber zurechtkommt. Gott wird uns einfach mit uns selber lassen, wenn wir Australier das einführen. Auch aber wer eine Abtreibung vornimmt und auch ein Mann, der involviert ist, ist aber wegen dem auch noch nicht Abfall, er ist ein Mann, Mensch mit Würde. Und wir müssen ihnen auch den Respekt ihrer eigenen Menschlichkeit beibringen. Was ich mache, ist, die Gefühle wieder loszulösen, die ja am Tag der Abtreibung verstopft sind und gestorben sind. Das macht es sehr schwierig, die Wunden zu heilen. Das Problem ist, dass ich mir selber oft so schwer vergeben kann. Das ist, was viele Menschen sagen. Ich höre das gerne, wenn Gott mir vergibt und wenn ich höre, dass das Baby mir vergibt, aber es ist so schwierig, sich selbst zu vergeben. Gott, der ist Gott und auch das Baby kann dir vergeben. Aber, und du sollst dir nicht selbst vergeben können. Vorsicht. Du wirst dadurch, durch diese Einstellung in den, wie die Sünde der Ureltern wiederholen, denn Gott kann dir vergeben und du kannst das nicht von vornherein ausschließen, dass das so sein wird. Du machst dich sozusagen zu Gott. Gott gab mir die Gabe der Vergebung vor 14 Jahren und langsam habe ich begonnen mit den Dingen, die ich heute mache. Wenn ich den Frauen helfe und den Männern ihre verstümmelten Schmerz loszulösen und hochzubringen, das ist so kompliziert. Wenn ich ihnen versuche, die Gefühle wiederzugeben, dann versuche ich ihnen auch Mut zu geben und zu sehen, dass sie nicht absolut böse sind. Sie sind nicht durch und durch böse. Und Gott liebt auch die Sünder. Und das ist das große, die große Trauerarbeit. Es ist sehr wichtig zu trauern und zu klagen. Und jeder Mensch, auch die Mutter, ist ein menschliches Wesen, fragil und verwundet, das ist richtig. Aber immer noch nach dem Plan und nach dem Ebenbild Gottes geschaffen. Verwundet, ja. Unerlösbar, niemals. Wenn wir sagen, eine Frau ist nicht erlösbar und nicht zu erlösen, weil sie eine Abtreibung hatte, dann bedeutet das, die Gnade Gottes hat eine Grenze. Sie ist begrenzt bis zu diesem Punkt und nicht darüber hinaus. Dann ist Gott sehr begrenzt. Aber das stimmt nicht. Verwundet, ja. Das dürfen wir nicht vergessen. Aber unerlösbar, niemals. Eine der Sachen, die Papst Johannes Paul II. Immer sagte, ist sein Bestehen darauf, auf der Würde der menschlichen Person, die universal und unveränderlich ist. Das können wir lesen in Liebe und Verantwortung, was heute schon Vormittag erwähnt worden ist. Und auch in seinem Buch Person und Tat. In diesem Buch Person und Tat sieht man auch das Bild des Menschlichen und des Menschen. Es ist ein unglaubliches Werk des Heiligen Vaters, das zusammen mit Theologie des Leibes als Lehrbuch zu verwenden ist für die nächsten 100 Jahre. Der Heilige Vater hatte ein Bild, ein Beispiel von Menschheit und Menschlichkeit vor sich. Nicht gegen die anderen Päpste jetzt, aber er hatte eine besondere Vision des Menschlichen, die titanisch groß war. Wenn wir nur verstehen könnten, was den Menschen ausmacht, dann würden wir niemals abtreiben. Ein Mensch, der ja auf so eine Art und Weise geschaffen ist. Vielleicht könnte man sagen, dass ich Eltern helfe, eine spezielle Beziehung zwischen ihnen und ihrem abgetriebenen Kind zu entwickeln. Und sogar das Kind wieder zu gewinnen in gewisser Weise und dann wieder und dann mit Liebe wieder in die Arme Gottes und in das Haus Gottes zurück zu übergeben. Das ist, was meine Arbeit ausmacht, den Müttern und Vätern zu helfen, wenn ich komme, dieses Kind wieder menschlich zu machen, ihm einen Namen zu geben, denn es gehört ja zum Haus Gottes, gibt ihm einen Namen. Ich habe in Melbourne einen Gedächtnisgarten für die abgetriebenen Kinder errichtet. In diesem Garten ist eine Mauer und eine große Statue der Heiligen Jungfrau daneben, und auf dieser Wand befestigen wir Tafeln mit 2-3 Inches breit und dort steht drauf, in liebender Erinnerung an meine Tochter Joanna, für immer geliebt. Amen. Erinnern Sie sich, der Teufel wollte ja nicht, dass dieses Kind lebt. Dieser Platz ist irgendwie ein besonderer Grund. Und solange die Kirche existiert, dieser Gedächtnisgarten wird existieren. Es sind ungefähr 100 Täfelchen an dieser Wand. Manche, die keinen Glauben haben, machen das nicht. Wir können auch einen Garten machen, tief im Wald drinnen, mit den eingeborenen Bewohnern von Australien. Manche wurden eben so erzogen, dass es keinen Gott gibt. Aber ich frage dann, würde es ihnen etwas ausmachen, wenn ihr Baby mit Gott und mit Jesus lebt? Und die sagen dann, nein, nein, das wäre sehr nett eigentlich. Und so eine Saat wurde schon gepflanzt. Und das Baby ruht dann bei Gott. Momentan ist das das Einzige, was von mir gefragt ist. Ich glaube nicht, dass es meine Aufgabe ist, jemanden zu bekehren. Das ist Gottes Aufgabe. Ich möchte nur eine Saat einpflanzen. Und ich weiß ganz genau, dass es so ist, weil die Leute sprechen zu mir und ich sage ihnen das. Sie hätten ja auch woanders hingehen können. Aber ich habe nie gehört von diesen Menschen, dass sie geliebt worden sind. Und das heißt, wenn sie wollen, dass ihr Kind lebt danach, das ist die Art und Weise, das Kind zu erlösen. Ich versuche, wie ich schon gesagt habe, ich versuche ihnen diese alten, verklebten Gefühle sozusagen wieder zu lösen, dass sie wieder lebendig werden. Wenn wir das nicht schaffen, dann kommt der ausgetriebene Geist mit 7 anderen Schlimmeren zurück und nimmt seine Genossen mit und verwüstet das Haus. Aber ich versuche eben, das ganze Seelenhaus aufzuräumen.
Bringe neue Leute in das Leben der Frau. Im Moment arbeite ich mit einer Frau, die 11 Abtreibungen hatte. Wenn ich höre, eine Abtreibung schockt mich nicht, 2, 3, 4, 5, dann fängt es an. Dann habe ich mit was anderem als Abtreibung zu tun. Ich hoffe, dass ich mal wieder komme, eingeladen werde. Dann spreche ich über etwas, über das niemand sprechen will. Ich mag heiße Eisen. Es geht um sexuellen Missbrauch. Und es gibt immer eine Form von sexuellem Missbrauch, ohne Ausnahme. Durch die Familie, durch einen Nachbarn, jemanden, dem man getraut hat. Und das Vertrauen ist tief verwundet. Das ist was anderes. Ich bin eine qualifizierte Beraterin. Ich muss mit dem ganzen Schmerz arbeiten, der in einer Abtreibung mündet. Fragt mich, warum. Warum habe ich das getan, die Abtreibung? Und wenn ich diese Dinge nun heute höre, dann frage ich sie, wenn wir die Abtreibung weglassen und auf die anderen Aspekte schauen, ob sie das mittragen würden. Lasst uns schauen, was dann zutage tritt. Erzählt mir was von eurem Leben, von eurem wirklichen Leben. So viel ihr erinnern könnt. Und dann kommen wir oft auf etwas anderes, was ich vielleicht eines Tages hier bei meinem lieben Freund und bei euch vorstellen kann. Ich möchte darüber ein Papier veröffentlichen. Es ist ja einfach, wenn man zu kirchliche Veröffentlichungen hört. Und Medien können leicht über sexuellen Missbrauch sprechen. Aber sexueller Missbrauch durch Priester ist ein besonders heißes Eisen. Das ist ein Missbrauch des inzestiösen Typs. Niemand will es wissen. Das ist kein Geld. Weil Leute, die missbraucht wurden durch einen Priester, werden Forderungen stellen. Es gibt den Nachbartyp, es gibt den Freundtyp. Aber niemand will hören, wenn es um diese Dinge geht. Sexueller Missbrauch ist vergiftend für den Geist. Es passiert oft, wenn das Kind sehr jung ist, bevor sie sich entwickeln. Und es sind ganz wesentliche Verluste darin eingeschlossen. Und dazu gehört dann auch die Erfahrung von Abtreibung, diese tödliche Erfahrung. Es ist der Tod der Unschuld. Und das andere ist der Verlust der Unschuld dessen, der missbraucht wurde. Da gibt es Zusammenhänge. Und ich erinnert euch daran, dass ich das versprochen habe. Menschen haben eine große Menge an Liebe zu geben. Und auch an Versöhnung und Liebe. Auch für ein kleines Kind, für ein verletztes Kind. Unsere Gesellschaft muss diese Trauer demaskieren. Wir müssen es nach vorne bringen. Wir müssen es als eine sichtbare Form der Trauer in den Vordergrund stellen. Besonders wenn die eigenen Mütter und Väter es nicht tun können. Wenn sie nicht für ihre Brüder und Schwestern trauern können. Wir müssen weinen. Auch wenn man glaubt, dass es nur Zellen oder Zellgewebe ist und kein Kind, das starb. Spezifische Zellen, so wird es auch genannt, statt Baby zu sagen. Wir brauchen die Trauer für diese sogenannten spezifizierten Zellen, die unsere Söhne und Töchter waren. Wir müssen klagen dürfen, weil im Klagen sprechen wir die Sprache der Liebe. In der Trauer, im Klagen, sagen wir etwas sehr Wichtiges. Wir sagen, du bist wichtig für mich. Du hast eine Bedeutung für mich. Du bist kein Abfall. Ich bin so traurig, dass es dich nicht gibt. Wir brauchen es zu trauern. In dieser Zeit, manchmal vielleicht geht es nicht, dass die Eltern es tun. Die Mutter kann es nicht tun. Aber wir als die Gesellschaft, wir müssen es tun. Die Trauer und das Bedauern zeigt, dass wir es auch in eine Beziehung zu Gott setzen. Dass es eine versöhnende Trauer gibt. In der Klage, wenn eine Mutter nach Abtreibung trauert, dann sagt sie, etwas war falsch. Ich vermisse mein Baby. Ich möchte mein Baby wiederhaben. Ja. Sie kann sagen, dass es falsch war. Und da ist dann ein Bedauern. Wir brauchen das Klagen, weil traurigerweise die Gesellschaft ablehnt zu trauern. Über die Millionen verlorene Kinder pro Jahr. Und langsam verliert unsere Gesellschaft ihr Bewusstsein für diese Kinder, für den Verlust der Kinder. Wenn ich bis zur 40. Woche immer abtreiben kann, dann ist unser Bewusstsein, unsere Beziehung zu Gott verdunkelt. Diese Gesellschaft sieht nicht immer Kinder als etwas, als Segen Gottes an. Ein Mann war stolz auf einen Köcher voll Kinder. Aber heute verstehen wir es nicht mehr. Wir müssen trauern über die verlorenen Kinder, über die abgetriebenen Kinder. Weil in dieser Klage kommt etwas von dem psychischen Leben, was wir haben, zum Ausdruck. Es ist ein Zeichen und ein Symbol der Wertschätzung, der Liebe, wenn wir trauern können. Es ist ein wesentlicher Teil, Mensch zu sein, dass wir trauern können, dass wir sie in Worte fassen. Ein Symbol hat einen Wert, der viel über das hinausgeht, was ein Bild ausmacht. Schaut zu den Symbolen von Wasser und von Taufe. Waschen. Sie tun etwas Komisches. So wurde gesagt, als Bernadette sich wusch. In Symbolen spricht eine besondere Botschaft zu uns. Und wir verstehen sie. Das Symbol hat in sich selbst eine Bedeutung. Trauer und Klagen hat eine Bedeutung in sich selbst. Die Mutter versteht es, sie darf trauern. Sie vermisst ihr Kind. Sie sehnt sich danach. Die Arbeit, die ich tue, immer wenn ich zu Menschen spreche. Marianne und Joseph, meine abgetriebenen Kinder. Sind bei mir. Das ist die Arbeit, die ich tue. Es ist meine Arbeit. Für sie. Und natürlich auch für Gott. Ich habe auch 4 Söhne, die leben. Wir tun viel für sie. Es kostet uns viel Geld. Aber für die Abgetriebenen habe ich nichts getan. Außer dazu beizutragen, dass sie starben. Dies ist meine Arbeit für sie. Es ist mein Schulgeld, das ich für sie zahle. Ich sage ihre Namen, weil sie hätten ihr Leben lang Menschen beeinflussen können. Und sie können es nicht tun. Und nun tue ich es. Heute Morgen Marie oder Vicky sagten es. Ich bin stellvertretend für sie. Das ist meine Arbeit für sie. Das Leben auf der Symbolebene ist wichtig für einen Menschen. Und auch für das spirituelle Wohlempfinden. Es spricht von dem Reichtum unseres inneren Lebens. Und nach einer Abtreibung gibt es nicht die Symbolebene, sondern die Verwirrung, die dort vorherrscht. Das Durcheinander. Satan nutzt das. Die Abtreibungsindustrie versucht es auszunutzen. Die Abtreibungsindustrie nutzt es aus, indem sie die Sprache verändert. Das ist ein ganz wichtiger Schritt. Denn wenn die Sprache gefordert ist, Schatz, ich bin schwanger, wir werden ein Kind haben. Stattdessen Konzeption, Fetus, Embryo. Ich glaube, niemand hat, wenn sie feststellte, dass sie schwanger war, jemand angerufen und sagen, ich bin schwanger mit einem Embryo. So würde niemand anrufen. Sondern ich bin schwanger mit einem Baby, mit einem Sohn, mit einer Tochter. Die Abtreibungsindustrie benutzt diese bildlose Sprache und benutzt sie. Und sie sprechen dann eine Sprache, die keine Bilder mehr in die, ins Bewusstsein trägt. Baby ist ein, hat einen Bewusstseinsinhalt, der nicht mehr transportiert wird. Die Sprache, wenn sie verändert wird von Mutter zu Baby und Vater zu Fetus, Partner, ist Teil der Industrie, um auch das Erinnerungssystem zu vernichten. Vater, Baby, Sohn, Tochter. Das erzeugt auch Gefühle und eine Vorstellung. Mutter, Vater, Baby hat immer etwas bedeutet in jeder Gesellschaft. Ganz gleich, ob ich Deutsch, Australisch, Österreichisch bin, die eine Sprache habe. Aber wir alle kennen die Worte Mutter, Vater, Ehemann, Bruder. Das sind alle Sprachen, die wir alle verstehen. Aber die Abtreibungsindustrie hat diese Worte ausgetauscht. Die Frau, die vor ihnen sitzt, kann nicht länger sehen, dass sie ihren Sohn oder ihre Tochter abtreibt. Kann es nicht mehr verstehen. Deswegen sind die Symbole von großer Bedeutung und werden von der Abtreibungsindustrie verdunkelt, damit die Frau fähig wird, abzutreiben. Gerade in Australien versuchen sie zu verhindern, dass beispielsweise die Reste, Überreste in irgendeiner Form zu Gesicht kommen von den Abtreibungen. Jemand, der sehen würde, dass da ein kleiner Finger liegt oder ein Fuß, würde verstehen, was abgetrieben wurde. Eine Frau habe ich kennengelernt, die ihr 16 Wochen alten Sohn gesehen hat.
Warum hat sie abgetrieben? Es war nichts falsch und es war nichts, kein Problem mit dem Kind. Aber sie war 44 und sie wollte nicht, dass die Leute denken, sie und ihr Ehemann haben immer noch miteinander intimen Umgang. Und wenn sie wollte nicht, dass die Leute wissen, dass sie und ihr Mann immer noch intim sind und deswegen hat sie abgetrieben. Sie war eine der vielleicht schwierigsten Patienten, mit denen ich gearbeitet habe, denn sie hatte immer das Bild vor sich, dieses kleinen 16 Monate alten Mädchen, das sie Rosa nannte. Wir kommen zum Ende. es ist schon heiß. Es ist notwendig zu trauern und zu weinen. Wir müssen die Trauer ausdrücken können. Es ist die tiefste unserer Gefühle. Es berührt unser Herz und es berührt das naturhaft vorhandene Gesetz Gottes, wie es in Jeremia 31, 31 bis 33 heißt. Wir müssen den Tod jedes ungeborenen Kindes beweinen. Jede neue Schöpfung ist Gottes neue und eigene Idee seiner Liebe und hat einen Platz in seiner Schöpfung, in der Geschichte. Jedes einzelne Geschöpf hat eine Rolle zu spielen, eine Aufgabe zu erfüllen und hat einen Einfluss, den es an einem bestimmten Ort und einer bestimmten Zeit erfüllen soll und ausüben soll. In meiner Pfarre beten wir sehr viel für Priester und wir haben Anbetung für Berufungen. Wir haben einen Pro-Life-Priester. Gott gibt uns viele Berufungen. Das einzige Problem ist, der Teufel hat einen Weg gefunden, sie zu verhindern. Wenn wir Jeremia lesen, dann lesen wir, bevor du geboren wurdest, kannte ich dich schon. Und bevor du geboren wurdest, bist du schon geheiligt worden. Gott hat schon dieses Kind schon für eine bestimmte Arbeit und Aufgabe ausersehen und geheiligt. Wenn man die katholische Kirche zerstören will, was der Teufel will, dann muss man die Priesterschaft angreifen. Und das wird passieren, denn nur ein Priester kann den Leib Christi für uns gegenwärtig machen. Ich kann es nicht, Sie können es auch nicht, aber der Priester kann es. Ohne Priester, die Kirche ist, bekommt Probleme. Bevor du geboren wurdest, wurdest du schon von mir geheiligt. So müssen wir beten, dass die ungeborenen Kinder ja auch Berufungen haben. Und wir müssen für die Berufungen beten, aber mehr für die Pro-Life-Bewegung. Denn je mehr wir die ungeborenen Kinder retten, desto mehr retten wir die Priester. Ein Kind zu empfangen heißt, sein lebendiges Wort zu empfangen. Man ist schwanger geworden mit Gottes lebendigem Wort, mit seinem Amen. Daher ist die Abtreibung eine Ablehnung dieser Begegnung mit Gott und eine Zurückweisung seiner Liebe. Er spricht sie unhörbar in die Tiefe des stillen, unbegreiflich wunderbaren Mutterleibes hinein. Alle Geschöpfe, auch die abgetriebenen Kinder, wurden erdacht, geliebt und erschaffen nach dem Ebenbild des lebensspendenden Wortes, was Jesus ist. Jesus ist das Muster, die Urform, der Prototyp jedes menschlichen Wesens, jeder menschlichen Empfängnis. Jedes menschliche Wesen beginnt wie die Empfängnis Jesu. Er ist hier der Prototyp. Und Gott hat darauf geschaut. Und deswegen ist die Abtreibung so eine fürchterliche Sache. Jesus ist der Prototyp jeder menschlichen Empfängnis. Und das ist ein Wissen, das in jedem Mutterleib jeder Frau eingeschrieben ist. Das Wissen, das zur Trauer führt und das auch dann heilend sein kann und erlösend sein kann. Der Mutterschoß weint über den Terrorismus, der ihn betroffen hat. Im Mutterschoß, wo das Leben seinen Anfang nimmt, ereignet sich ein grausamer, gewaltsamer Tod. Das Wort, das in den Mutterschoß hineingeschrieben ist, ist Leben. Und Gott selber hat dieses Wort gesprochen. Das Wort, das Gott spricht, das Wort, das die Abtreibung spricht, ist Tod. Moloch, der Fürst der Finsternis, spricht dieses Wort. Für diesen Vortrag habe ich den Titel gewählt, eine versöhnende Trauer. Denn es ist eine große Gnade von Gott, über ein abgetriebenes Kind zutiefst trauern zu können. Dass hier Trauer vorhanden ist, wissen wir, denn sie drückt sich in der einen oder anderen Weise aus. Und es wurde heute schon auch von Dr. Marie Peters-Ney vorgetragen. Es manifestiert diese Trauer, dieses Wissen auch manifestiert sich in den bösartigen Krankheitsbildern, in Alkoholismus, Drogen, Missbrauch und so weiter.
Suizid.
In den letzten 14 Jahren habe ich über die Post-Abortion-Syndrome gesprochen. Ich habe gesprochen über Abtreibung und ihre Verbindungen zu Selbstmord, Alkohol, Drogen und so weiter. Die Liste ist lang. Aber am meisten möchte ich über die tiefe, tiefe Form von Trauer sprechen. Das ist eine Trauer, die mit keiner anderen verglichen werden kann. Das ist etwas anderes, als jemanden unabsichtlich zu töten. Wenn das ein Unfall war, dann... Es ist ein sehr wichtiger, eine wichtige Art von Trauer, denn es ist ein tiefes Bedürfnis nach dieser Trauer und deswegen auch ein großes Bedürfnis nach Vergebung. Darum führt diese Trauer zu Gott hin. Bevor man über Vergebung nachdenkt, muss ein bisschen Erleichterung da sein. Man spricht ein bisschen mit mir, man hat jemanden zu sprechen, jemand hat dir zugehört und hat dich getröstet und du fühlst dich schon ein bisschen besser. Und das ist, was ich erfahre mit völlig unreligiösen Menschen. Gut, das ist immerhin ein Anfang. Sie hatte jemanden, mit dem er sprechen konnte. Das ist ein erster, das ist nur eine zeitliche Maßnahme. In gebührender Zeit wird etwas anderes kommen und das Bewusstsein entstehen. Es kam von der Abtreibung und Sie klagen Gott nicht an, denn sie fühlen, dass ihnen vergeben wird. Man sagt oft, dass das Schmerz nach Abtreibung Folge von aufgedrängter Religiosität ist. Das kann man vielleicht sagen, aber in Japan, das ist ja wirklich nicht ein christliches Land. Und ich glaube, Marie hat schon darüber gesprochen. Sie haben diese Gedächtnisstätten errichtet, wo eine Frau ein Geschenk ihrem Baby geben kann, ihrem abgetriebenen Baby, und wo sie trauern kann. Und das ist kein christliches Land. Aber es akzeptiert die Natur dieses Schmerzes nach der Abtreibung. Auf Japanisch nennen sie es Mizuko Kuyo, Gedächtnispflege für das Kind. Wurde von Frauen geschaffen, die ihrer Kinder gedenken können, die sie in ihrem Schoß verloren haben. Es ist eine Gedächtnisstätte, wo die Mutter hingehen kann und um ihr totes Kind trauern kann. Auch um die abgetriebenen Kinder.
Heute verstehen wir, dass psychologischen Hintergrund, dass das Immunsystem auch beeinträchtigt wird durch eine pathologische Form der Trauer. Es ist wichtig, dass man das auch klar macht und demaskiert als Aspekt der Trauer. Wir müssen wirklich von der Trauer auch wieder uns erheben können. Wir müssen das Bedauern um den Verlust eines Kindes wohl verstehen und hinführen zu einem Ich vergesse dich nicht. Dass es dorthin münden kann, in dieses Nicht-Vergessen, das Jesaja sagt. Seboa sagt, selbst wenn die Mutter ihr Kind vergessen sollte, Gott vergisst dich nicht. Es ist nahezu unmöglich, dieses If, dieses Wenn an. Selbst Gott scheint überrascht zu sein, wenn eine Mutter ihr Kind vergisst. Also wenn, falls eine Mutter ihr Kind vergisst. Schaut auf dieses Wort. Schaut auf die Gefühle, die damit verbunden sind. Ich kann es hier ausbreiten. Vicky hat über diese wunderbaren Dinge gesprochen. Über die Zellen, die in unserem Körper von Kindern sprechen. Ich habe es gelesen in den letzten Monaten und das hat mich sehr angerührt. Es gibt eine Studie, die sagt, dass im genetischen Material des Mannes und der Frau nach einer künstlichen Befruchtung dass nach einer Befruchtung schon die Anlage für die Entwicklung eines Embryos und der embryonalen Strukturen vorhanden sind. Es ist nicht die Mutter, die es tut. Der Vater hat damit zu tun. Der Vater scheint eine Rolle zu spielen, dass das Kind sich einnisten kann im Schoß der Mutter. Das heißt also, er beschützt es auch biologisch. Im Uterus kann es sich einnisten. Das heißt, der Körper der Mutter würde das Kind ausstoßen als Fremdkörper. Aber die väterlichen Anteile helfen ihr, das Kind anzunehmen und werden auf die Art und Weise schützt der Vater das Kind. Was ist passiert, dass unsere jungen Männer ihr Kind und das ungeborene Kind zur Abtreibungsklinik bringen? Und dass sie warten, während ihr Kind getötet wird. Was ist passiert zwischen dem Bilden, zwischen dem Erstellen des Hauses für das Kind im Leib der Mutter und der Tatsache, dass es umgebracht wird? Es ist die Perversion unserer Gesellschaft, dass wir das tun können. Nach Tausenden von Beratungen und vielen Tränen, die vergossen wurden über den Verlust eines Kindes, sollten wir eine andere Betrachtungsweise und von einem ganz neuen Verständnis sprechen. Eine Patientin habe ich einmal gefragt, ob sie an ihre noch lebenden Kinder jeden Tag denke. Sie tut es, das ist okay. Es ist auch okay, an das Kind zu denken, was gestorben ist. Ich möchte die Frauen an einen Platz bringen, wo sie den Schmerz erinnern können. Und wenn ihr kommt, damit ihr euer Kind vergessen könnt, seid ihr falsch bei mir. Da bin ich nicht die Richtige. Ich möchte, dass ihr euch erinnert. Denn ihr habt ein Kind, das bei Gott lebt. Ihr solltet es nicht in Erinnerung behalten, wie es war an dem Tag, als es starb. Ihr habt euren Preis zu zahlen für den Verlust des Kindes, des Sohnes, der Tochter. Das ist wahr. Aber sie leben bei Gott. Es tut mir leid, sagte eine Frau, dass ich meine Tochter, die ich Rose genannt habe, nie kennengelernt habe, sie nie in den Arm gehalten habe, dass ich sie nie in die Schule geführt habe und ihr nie meine Liebe zeigen konnte und dass ich nie erleben durfte, wie sie als Braut vor den Altar tritt. Dass ich sie nicht sehen konnte, wie sie zum Altar ging. Dann wies ich sie darauf hin, dass sie, insofern sie den Verlust betrauert, durch diese Trauer ihre Tochter doch die schuldige Liebe, den Respekt und auch die Ehre erweist, die Wertschätzung. Dieses Kind, das sie abgetrieben hat, die Tochter, die sie Rose genannt hat, würde doch in ihrem Herzen und in ihren Gedanken und ihrer eigenen Gegenwart weiterleben. Ich arbeite da mit dem Bild der Analogie einer Narbe. Wir haben alle Narben. Ich habe viele Narben. Das ist nichts. Aber es gab eine Zeit, da taten sie weh. Da gab es den Wundschmerz. Heute habe ich nur noch eine große Narbe, nichts mehr. Und das ist es, was ich tue. Wenn man vergessen will, dass man eine Tochter abgetrieben hat, dann kann ich dir nicht helfen. Das ist nicht die Art von Dienst, den ich dir geben kann. Denn die Vergangenheit ist niemals auszulöschen. Jemand, der einen großen Verlust erfahren hat, besonders wenn es mit Tötung zu tun hat, dann sollte man das auf die versöhnlichste und gnadenreichste Weise bearbeiten. Es ist eine Erinnerung, die sie behalten sollten, und zwar in Verbindung mit Liebe. Und sie sollten es, solange sie leben, in dieser Weise tragen. Und ich danke Gott dafür, auch in meiner eigenen Erfahrung. Ich würde mir keinen Tag wünschen, wo ich nicht an meine abgetriebenen Kinder denke. Ich sehe sie nicht mehr als zerstörte Babys. Ich sehe sie in ihrer vollen Glorie. Ich sehe sie wunderschön. Und wie mal mein Priester und geistlicher Leiter sagte er, Anne, wenn du deine Augen schließt, und wenn du sie dann öffnest, wenn du gestorben bist, dann wirst du erfahren, dass sie sagen, hallo Mami, ich habe für euch, wir haben auf dich gewartet. Und das gibt mir Kraft. Sie werden für mich warten, auf mich warten. Das hier ist nur wie ein Augenschlag, wenn man es vergleicht mit der anderen Seite, mit der Ewigkeit. Und auch das. All das, was Abtreibung auslöst, kann niemals voll ermessen werden an Trauer und an Schmerz. Man entfernt die Abtreibung von dem, was es wirklich ist. Man banalisiert sie. Man will nicht zugeben, was es sich wirklich handelt. Das Post-Abortion-Syndrom hat zu tun mit Trauer und mit Verlust. Es kann niemals trivialisiert werden. Die Trauer um Abtreibung ist real. Aber es kann auch Versöhnung bringen, und das ist wichtig. Es ist weder unnötig noch überflüssig, sondern es ist wirklich die allerwichtigste Form von Trauer, die es geben kann. Es fängt an mit Bedauern, mit Ausdruck von Leid und Schmerz, mit dem Anschauen, was Abtreibung wirklich tut. Und es kann uns dann zu dem führen, was es wirklich zerstört hat, nämlich zur Wahrnehmung von menschlichem Leben. Alles, was durch der Sinn der Abtreibung kann nicht gefunden werden, aber wir können ihm eine tiefe Bedeutung geben, indem wir annehmen, dass wir trauern. Jeder Vater, Mutter, Bruder, Freund, Schwester. Wir sagen Danke. Danke, dass ihr einen Wert gibt für diese Kinder. Danke für die Wertschätzung. Lot ist der Platz,
an dem der Himmel offen ist. Ihre Kinder sind in der Herrlichkeit Gottes und sind sehr stolz auf ihre Mutter. Und nicht nur deine heilige Therese vom Kind Jesu gibt ihnen Rosen, sondern auch heute werden sie Rosen empfangen. Und sie sagen, Mutter, wir lieben dich. Und wenn Gott dir vergibt, werden auch wir dir vergeben. Und wir sind sehr stolz darauf, dass dein Name in das lebendige Evangelium eingezeichnet sind. Natürlich, unsere Mutter spricht und sagte, was der Papst im letzten Gebet von Deus Caritas Est geschrieben hat, wir werden eine Quelle lebendigen Wassers sein, mitten in einer dürstenden Welt. Danke, wir hoffen und sind überzeugt, dass Ihre Botschaft sich in der ganzen Welt verbreiten wird.